Wie schön. Herzlich willkommen euch allen. Ich fand es voll stark. Eine Person kam gerade nach vorne und hat hier ihr Gewand vor Jesus auf den Boden gelegt. Als prophetische Handlung, als Zeichen, ich huldige dir. Finde ich so stark. Palmsonntag ist heute. Einzug nach Jerusalem. Hier in der Ecke wurde auch schon ganz wild getanzt während dem Lobpreis. Das war schon so Jerusalem-Atmosphäre. Wir erinnern uns an den Einzug Jesu nach Jerusalem. Diese ja, fast Schicksalsstadt für Jesus. Der Mann, von der zum damaligen Tag viele gehört hatten. Der Mann, der Wunder wirkt. Er lässt Menschen ihre Schuld. Er spricht von einem neuen Reich. Er sagt, er ist der Messias. Der, auf den das ganze Volk voller Stöhnen und Ächzen seit Jahrhunderten wartet. Endlich kommt er. Was für ein Jubel. Sie breiten die Kleider aus, er reitet auf einem Esel darüber hinweg, mit Palmwedeln wird gewunken. Das Volk erwartet ihn, läuft ihm entgegen und alle vier Evangelien berichten darüber. Hosanna, gepriesen sei der König Israels, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Warum David? Weil Jesus aus der Blutlinie Davids entstanden ist. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Hosanna in der Höhe. Alle fragten auch, wer ist denn das? Und dann antworten die Leute, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Es ist der Beginn der Karwoche. Oh Mann. Jesus wusste, worauf er sich einlässt. Also wie die Propheten es voraussagten, auf dem Füllen ein unberittenes Jungtier einer Eselin ist, das nach Jerusalem hinabreitet. Und da erfüllt sich eine Prophetie aus Sacharja 9,9, wo es heißt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist, der demütigt und reitend auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Das hat eine ganz starke Symbolkraft. Er kommt nicht als Herrscher auf dem schönsten Kriegspferd wie Napoleon. Napoleon hatte zig Pferde, auf denen er besonders gut aussah. Das sieht man auch auf vielen Gemälden. Aber da kam kein Napoleon, sondern da kam ein Opferlamm. Kein gewalttätiger Herrscher, sondern vielmehr ein König, der in Einfachheit, in Frieden und in Demut kommt. Und ich möchte euch kurz die Zeitlinie malen der Passion Christi, der Hingabe Jesu Christi. Und ich werde heute und am Karfreitag und auch kommenden Sonntag über diese letzten 18 Stunden von Jesus sprechen. Donnerstagabend, circa 21 Uhr, Jesus betet im Garten Gethsemane. Dort dann der Verrat durch Judas, die Festnahme Jesu. All diese Infos könnt ihr dann auch auf unserer Webseite in den Notizen sehen. Freitagnacht, circa 1 Uhr, nach der Gefangennahme. Verhör von Jesus durch Hannas und Kaiphas. Dann Jesus vor dem Hohen Rat, Verleugnung durch Petrus und dann auch der Tod Judas schon. Freitagmorgen, circa 6 Uhr, ein sehr eng getakteter Morgen für Jesus. Jesus ist vor Pilatus, dann ist er vor Herodes, dann zurück zu Pilatus. Dann will Pilatus jemand freilassen? Wollt ihr Jesus oder Barabbas? Das Volk entscheidet sich für Barabbas. Dann die Geißelung, das Verspotten der Soldaten. Das Vorführen Jesu nach der Geißelung. Pilatus vor der Menge. Und das Volk ruft, kreuzige ihn. Dann Freitagmorgen, circa 9 Uhr, die Kreuzigung Jesu. Die zwei Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Das Losen um sein Gewand. Und dann schlussendlich, nach 6 Stunden am Kreuz, Freitagnachmittag, circa 15 Uhr, das Sterben Jesu, der Speer an seiner Seite. Es ist vollbracht. Eine der Worte Jesu am Kreuz. Freitagabend dann die Abnahme Jesu vom Kreuz, sein Begräbnis, der erste Tag. Samstag, der zweite Tag, die Wache am Grab. Und dann Sonntagmorgen, am dritten Tag, die Auferstehung und das leere Grab. Ich habe aus einer meiner Studienbibel hier nochmal so einen Zeitplan für euch abgedruckt, damit man sich mal vorstellt, was das war für Jesus. Also hier ist 6 Uhr morgens, vor Pilatus, vor Herodes, zurück zu Pilatus, Verurteilung, Geißelung und dann der Weg nach Golgatha. Und dort um 9 Uhr, in der dritten Stunde des Tages, wird er gekreuzigt. 6 Stunden hängt er dort. Und dann zur 9. Stunde, es ist vollbracht. Vieles von dem, was ich diese Karwoche erzähle, habe ich aus diesem Buch von Wilken van de Kamp, Die 7 Wunder des Kreuzes. Es ist eins der Lebensthemen von ihm und er hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Es gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. Es gibt eine Webseite. Er hat auch hier einen wunderschönen Bildband darüber gemacht, dass man alles erwerben kann. Und die Kreuzigung beschäftigt mich seit vielen Jahren. Und die Passion überhaupt, deswegen bin ich sehr emotional auch. Und ich kenne, es ist einer der wenigen Autoren, der so umfassend und so offenbarend über diese Karwoche spricht. Das ist echt eine gute Empfehlung. Ich weiß, wahrscheinlich hast du 3 Bücher eh schon zu Hause liegen, die du lesen möchtest, weil man immer so viele Buchempfehlungen bekommt. Aber das ist wirklich zu empfehlen. Lasst uns einsteigen. Die Bibel beschreibt den Menschen ohne Gott als sündiges Wesen. Sünde zerstört unsere Beziehung zu Gott. Sie trennt uns von ihm. Sie richtet eine Mauer zwischen Gott und den Menschen auf. In Jesaja 59 heißt es, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Wir haben den Kontakt als Sünder zu unserem Schöpfer verloren. Es heißt sogar in Jesaja auch, seine Sünden verbergen sein Angesicht vor uns, sodass er uns nicht hören kann. Wir hören Gottes Stimme nicht, weil unsere Sünde uns trennt. Und obwohl wir versuchen, Gutes zu tun, gelingt es aus eigener Kraft nicht. Wir sind in eine sündige Welt geboren. Wir sind Opfer und Täter der Sünde zugleich. Auch wenn so mancher ganz lieb und nett erscheint, sind wir vom Naturell aus eigentlich Sünder. In Prediger 7 heißt es, kein Mensch auf Erden ist gerecht. Er kann noch so viel Gutes tun, er wird sündigen. Warum dies alles? Das war durch den Sündenfall von Adam und Eva. Sie haben sich verführen lassen und wir sind Erben ihrer sündigen Natur. Paulus beschreibt es im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Denn gleich wie durch einen Menschen, eben Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Das ist einfach so. Aber dann schreibt er weiter im Vers 17, wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Durch den einen kam Sünde und Tod, durch den einen kam Ungerechtigkeit, aber durch Jesus Christus kommt Sündenvergebung, kommt Leben, kommt Gerechtigkeit. Im Vers 19 heißt es, gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und dieser eine, der ist Jesus. Und was ist die Natur Jesu? Wir alle kennen von Weihnachten die Stelle aus Jesaja 7, das wird das Zeichen sein, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Circa 700 Jahre vor Jesu Geburt ist das. Der Prophet verkündigt das. Eine Jungfrau wird schwanger werden und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Die Welt versteht dies nicht. Ein Mann jungfräulich geboren, geht das überhaupt? Darf er das? Ja, das darf er. Das geht. Bei Gott ist nichts unmöglich. Es musste sogar so sein. Jesus musste vom Geist Gottes gezeugt sein in einer Jungfrau. Warum? Damit er keinen Anteil an der menschlichen, sündigen Natur hat wie wir. Das ist der Grund. Vom Geist Gottes gezeugt in einer Jungfrau, unbefleckt. Die Erbgene seines Vaters im Himmel tragend. Josef durfte nur Adoptivvater sein. Und so ein Wunder hatte auf der Erde noch nie stattgefunden. Ein Mensch ohne Sünde vom ersten Atemzug seiner Geburt an. Und man sieht das an den Menschen, die Jesus begegneten. Petrus schreibt in einem seiner Briefe, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Johannes schreibt in seinem Brief, ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Als Pilatus die Gerichtsverhandlung leitet, da lässt ihm seine Frau eine Nachricht zukommen. Matthäus 27, könnt ihr das nachlesen. Wie gesagt, das alles in den Notizen im Internet auch für euch dann ab Montag. Sie sagt, unternimm nichts gegen diesen Mann, er ist unschuldig. Selbst die Frau von Pilatus erkennt es. Dreimal geht Pilatus zu den geistlichen Führern und dem Volk, um zu fragen, warum Jesus beschuldigt wird. Dreimal sagt Pilatus von sich selbst, ich finde keine Schuld an ihm, dieser Mann ist unschuldig. Schließlich gibt er Jesus zur Kreuzigung frei, da er Angst um seine Position hat. Aber er wäscht sich vorher noch öffentlich seine Hände in Unschuld. Er will nicht, dass dieses Blut an seinen Händen klebt. Selbst Judas erkennt das kurz bevor er sich erhängt. Matthäus 27 heißt es, dass er von sich spricht, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Der Hauptmann sieht Jesus an am Kreuz und sagt, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Das ist dasselbe Wort gerecht, das die Frau von Paulus auch nutzt. Es bedeutet im Urtext, ein tadelloser Mensch ohne Schuld. Jesus ist wirklich dieses Opferlamm ohne Flecken und Runzeln. Um das Kreuz und das Bluten Jesu zu verstehen, möchte ich euch kurz in eins der Feste nehmen aus dem Alten Bund. Und zwar ist das Yom HaKippurim, der große Versöhnungstag. Es kommt von dem Verb kaffa und es bedeutet überdecken. Im Alten Bund wurde eine Versöhnung zwischen Gott und den Menschen erwirkt, indem durch ein Lösegeld die Sünde abgedeckt wurde. Jede Sünde musste irgendwie gesühnt werden. Es benötigt ein stellvertretendes Lösegeld, ein Opfer. Und deswegen gab es einmal im Jahr den großen Versöhnungstag für das ganze Volk Israel. Wie lief der ab? Ihr habt hier eine Draufsicht eines Bildnisses vom Allerheiligsten. Da ist hier das Allerheiligste, in der Mitte links hier der Vorhof zum Allerheiligsten, hier das eigentliche Allerheiligste, wo die Bundeslade drin steht. Das ist eine Draufsicht, ein Abbild vom Allerheiligsten, so wie es war, als das Volk Israel durch die Wüste zog. Dasselbe gab es auch beim ersten und zweiten Tempel in Jerusalem. Und was machte der Priester an diesem Versöhnungstag? Der hohe Priester wäscht sich, zieht heilige, einfache Kleidung an, also kein Prachtgewand, und er opfert zuerst ein Stier für seine eigenen Sünden. Dann ist er in diesem Allerheiligsten, und ihr seht, links ist quasi der Eingang, und dann geht er mit einer Räucherpfanne, mit einem Weihrauchgefäß ins Allerheiligste, damit eine Wolke das Allerheiligste bedeckt. Und im Allerheiligsten steht dann diese Bundeslade. So könnte sie ausgesehen haben. Die Bundeslade ist aus Akazienholz mit Gold überzogen, zwei Engelsfiguren auf dem Deckel der Bundeslade. Er bringt das Blut des Stiers hinein und sprengt es mit dem Finger auf dem Deckel der Bundeslade, der auch der Deckel der Versöhnung genannt wird. Und siebenmal sprengt er das Blut auf die Erde davor. Siebenmal musste das Blut die Erde besprengt werden und die Bundeslade, um vollständige Reinigung für das Volk zu erwirken. Danach ist es interessant, danach wird ein Bock für das Volk geopfert. Auch dessen Blut bringt er hinein, sprengt es wieder auf den Gnadenthron und auch siebenmal davor. Und so reinigt er das Allerheiligste, das Zelt und den Altar von den Sünden des Volkes. Dann gibt es noch einen zweiten Bock. Der zweite Bock ist der sogenannte Sündenbock. Jetzt wisst ihr, wo das herkommt. Er nimmt diesen Bock und der Priester legt beide Hände auf seinen Kopf. Er bekennt die Sünden des Volkes und der Bock wird in die Wüste weggeschickt und trägt die Sünden hinweg. All diese Rituale hat Gott gegeben und der Priester führt sie aus und dadurch wird Versöhnung für das ganze Volk erwirkt. Und das Besprengen der Erde am Versöhnungstag ist ein prophetisches Bild dafür, dass Jesus auch ein für alle Mal für uns durch sein Blutvergießen erwirkt hat. Wir werden diese Woche sehen, dass Jesus sein Blut siebenmal vergossen hat für uns. Siebenmal bedeckte sein Blut die Erde und siebenmal erwirkte Jesus damit ein Wunder für uns. Das erste Wunder ist das Wunder der Vergebung aller unserer Sünden. Lasst uns nochmal hingehen zu dem Donnerstagabend. Es ist circa 21 Uhr. Jesus geht mit 11 seiner Jünger in den Garten Gethsemane an den Ölberg zum Beten. Judas hat während dem Mahl schon die Gruppe verlassen. Gethsemane war ein Olivenhain, ein Hügel mit vielen alten Olivenbäumen. Gethsemane heißt auf Deutsch Olivenpresse. In der Presse zerpersten die Oliven, bis die rötliche Flüssigkeit des Saftes zum Vorschein kommt. In dieser Stunde in Gethsemane passiert der dramatischste Kampf in der Weltgeschichte in meinen Augen. Markus 14 lesen wir, Jesus ist da mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt, bis zum Tod bleibt hier und wacht. Das Wort tief betrübt, das er hier nutzt, heißt Thanatos. Und Thanatos bezeichnet eigentlich den Zustand von Gottlosen in der Hölle. Und es ist krass, wenn du das Wort kennst, dann merkst du eigentlich, warum er betrübt ist. Er spürt die Gottlosigkeit, er spürt die Last der Sünde. Lukas beschreibt uns in Kapitel 22, Jesus litt Todesängste. Noch ein paar Stunden vor dieser Nacht, vor dem Abendmahl und vor der Fußwaschung, da überkamen Jesus ähnliche Emotionen. In Johannes 12 wird berichtet, wie Jesus sagt, meine Seele ist erschüttert und was soll ich noch sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Dieses Wort erschüttert heißt Tarasso, das heißt unruhig, beängstigt, furchteinjagend, Panikattacken habend. Jesus erlebt, wie sich die Mächte der Finsternis versammeln. Und er ist im Garten Gethsemane und im Gebet vor seinem Vater. Und wir wissen, dass Jesus sich freiwillig geben muss als Opferlamm. Er muss es freiwillig tun. Und das ist, was Jesus hier spürt. Lukas 22, Vers 44, im zweiten Teil heißt es, Jesus betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Hemhidrose ist der medizinische Begriff, bei der Menschen in extremen Stresssituationen blutigen Schweiß über die Haut ausscheiden. Es zeugt von extremen Stress oder Angst. Wenn Blutgefäße nahe den Schweißdrüsen platzen, der Körper ein Gemisch aus Schweiß und Blut absondert. Jesus Blut tropft das erste Mal auf die Erde. Und Jesus betet dann einen hochinteressanten Satz, den zwei Versen davor. Er sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was war dieser Kelch? Vor was fürchtet er sich so sehr, dass seine Seele und sein Körper von dieser Todesangst überrollt werden? Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo der Prophet Jeremia über den Kelch des Zornes Gottes spricht. Durch die Sünden der Völker ist der Kelch bis an den Rand mit dem Zorn Gottes gefüllt. Der Zorn über die Sünde, der Zorn über das Verführtsein. Der Zorn, den ein gerechter Gott hat gegenüber der Sünde. Und dieser Zorneskelch Gottes ist eigentlich für die Völker gedacht, den sie aufgrund ihrer eigenen Sünden eigentlich trinken müssten. Jeremia beschreibt das in Kapitel 25 in verschiedenen Versen. Und jetzt ist Jesus hier und betet diese Worte: Wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus, der Mensch ohne Sünde, erklärt sich bereit, den Kelch des Zornes zu trinken. Er widersteht der Todesangst, er widersteht der Versuchung, nicht Gottes Weg zu gehen. Und im Garten Gethsemane geschieht Jesus dasselbe wie dem Sündenbock am größten Versöhnungstag. Die Sünde der ganzen Welt wird auf ihn gelegt. So wie der Hohepriester seine Hände auf den Bock legte, so mit sinnbildlich alle Sünden des Volkes Israels auf das Tier legte, so legt Gott die Sünde der ganzen Welt auf das fehlerlose Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. 2. Korinther 5,21 heißt es, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus sagte, ja, ich gebe mich hin, dein Wille geschehe. Jesaja 53, Vers 6, da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Alle Schuld der ganzen Welt, die geschehen war, die gerade geschieht, die noch geschehen wird, Jesus hat es alles getragen. Und alles. Die größten Verbrechen und die kleinsten Notlügen. Die schlimmsten Diktatoren, und das ist ein krasser Gedanke, Jesus starb für Hitlers Gräueltaten. Hätte Hitler sich ihm zugewandt, Jesus hätte gesagt, deine Sünden, auch deine Sünde ist dir vergeben. Das sprengt unseren Kopf. Das sprengt unseren Kopf. Die Briefmarke, die du in der Arbeit mitgenommen hast für deinen privaten Brief, auch dafür ist Jesus gestorben. Alles, alles. Alles. Als Antwort auf sein Gebet schickt Gott ihm einen Engel, um Kraft zu geben. Das finde ich so schön. Das ist einfach sein Papa. Jesus hat hier im Garten Gethsemane den Auftrag Gottes schon erfüllt. Er hat gesagt, ich gebe mich hin, dein Wille geschehe. Beim Mahl mit den Jüngern, Matthäus 26, sagt er dann, er nahm den Kelch, dankte, gab ihn denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und in Epheser 1 schreibt uns Paulus, auch in ihm haben wir die Lösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus selbst lädt uns ein, seinen Becher der Erlösung zur Vergebung unserer Sünden zu trinken. Das ist das, was wir tun, wenn wir Abendmahl feiern. Wir trinken aus dem Kelch, weil wir wissen, dass sein Blut den Zorneskelch genommen hat. Und das ist das erste Wunder des Kreuzes, das Wunder der Vergebung. Unsere Schuld, unsere Sünde ist uns vergeben worden. Das zweite, mit dem ich abschließen möchte heute Morgen, ist das Wunder der Erlösung von jeglicher Anklage und Schuld. Wir gehen noch mal kurz zurück in Garten Gethsemane. Judas kommt also mit den Soldaten. Er verrät Jesus mit einem Kuss. Jesus wird gefangen genommen. Gefesselt bringen sie ihn zum Haus des Hohepriesters Hannas. Offiziell benötigt es 2 Sitzungen an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, um ein Todesurteil zu fällen. Also 2 Sitzungen vor dem Sanhedrin, vor den Priestern an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, damit man überhaupt ein Todesurteil sprechen kann. Das ist die rechtliche Vorlage. Und kein Tag darf dazwischen liegen. Das ergibt jetzt ein Problem. Die Gefangennahme findet Donnerstagnacht statt. Am Freitagabend fängt der Sabbat und das Passafest an, aber am Sabbat und am Passafest darf kein Urteil gesprochen werden. Also bringen sie ihn zuerst zu Hannas, zur ersten Vernehmung. Anschließend wechseln sie schnell zum Hohepriester Kaiphas in sein Haus. Da sind einige Mitglieder des Sanhedrin versammelt, also die zweite Vernehmung. Aber auch dies nur reines Theater. Sie dient nur dem Image der Priester und des Sanhedrin. Denn der Tod Jesu steht von vornherein fest. Sie hielten miteinander Rat. In Matthäus 26 heißt es, bevor das alles geschah, dass sich die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten im Hof des Hohepriesters Kaiphas versammelten und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten können. Also wir wissen, eine rechtsgültige Anklage benötigt auch mindestens zwei Zeugen. Erst fanden sie keine Zeugen, dann heißt es in der Schrift, dann kamen falsche Zeugen, die sich widersprachen. Schlussendlich haben sie endlich zwei gefunden, die Jesus anklagten. Er soll angeblich den Tempel Gottes beschimpft haben. Warum? Mit seiner Aussage, ich werde diesen Tempel einreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Sie waren blind und hatten nicht verstanden, dass er von seinem Leib sprach. Jesus schweigt dazu, Kaiphas verärgert es sehr. Dann nimmt er Jesus unter Eid, er fordert vor dem lebendigen Gott eine Antwort auf die Frage, sage uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Da zerriss der Hohepriester seine Kleidung und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Alle sprachen und antworteten, er ist des Todes schuldig. Eine scheinheilige Verhandlung. Falsche Zeugen an den Haaren herbeigezogen. Zwei Verhandlungen am selben Tag. Der Rechtsweg wurde nicht eingehalten. Und was hatte Jesus da schon alles hinter sich? Diesen enormen geistlich-seelischen Kampf im Garten Gethsemane, eine schlaflose Nacht. Dann steht er hier. Und dann geht es erst richtig los. In Matthäus 26, da heißt es, da spuckten sie ihm ins Angesicht. Sie schlugen ihn mit Fäusten, andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen, hey Christus, weissage uns, wer ist es, der dich geschlagen hat? Sie spielen blinde Kuh mit ihm. Das ist eine der heftigsten Formen von Verachtung und Beleidigung im Mittleren Osten. Das griechische Wort für ins Gesicht schlagen heißt rapizo. Und es heißt auch übersetzt mit dem Stock schlagen. In Micha 4, Vers 14 gibt es eine Prophetie dazu. Feindliche Soldaten werden dich einkesseln, dem Herrscher Israel werden sie mit dem Stock ins Gesicht schlagen. Und was sagt uns der Prophet Jesaja? Er wurde misshandelt, er beugte sich nicht, er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, und seinen Mund nicht auftut. Jesus wird fälschlich angeklagt, er wird verachtlich behandelt, er wird blutig geschlagen und wahrscheinlich trifft auch hier sein Blut ein zweites Mal auf den Boden. Ein zweites Mal blutet Jesus für dich und mich. Und warum? Wegen einer falschen Anklage. So oft gehen wir als Christen immer noch so gebeugt durchs Leben. Wir haben unser Leben Jesus anvertraut, wir haben Buße getan und doch fühlen wir uns immer noch so schuldig, obwohl wir vom Kopf oder Herz eigentlich wissen, dass uns vergeben ist. Warum ist das so? Ich glaube, die Antwort ist, dass wir erkennen und glauben dürfen, dass Jesus nicht nur den Zorneskelch getrunken hat, sondern auch die damit verbundene Anklage. Nicht nur unsere Sünden wurden ans Kreuz genagelt, sondern auch unser Schuldschein, der uns schuldig nennen möchte. In Kolosser 2, Vers 13, da heißt es, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Der Schuldschein, der dich anklagt, ans Kreuz genagelt und hat ihn damit beseitigt. Ist das nicht herrlich? In Römer 8, Vers 1 heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Auch das kriegen wir manchmal nicht in unseren Kopf oder in unser Herz. Wir kämpfen vielleicht mit irgendwas, mit einer Sucht, mit Pornografie oder Alkohol, oder du kämpfst mit deinem Jähzorn, oder du kämpfst mit Neid oder irgendetwas. Und dann fällst du wieder in Sünde und du weißt, Jesus vergibt dir, sein Blut hat es getragen. Und du kommst zu ihm und sagst, Jesus, vergib mir, es tut mir echt leid. Ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast durch dein kostbares Blut. Und dann gehen wir weiter und dann kommt irgend so ein Gedanke, was bist denn du für ein Christ? Dann kommt so ein Gedanke, jetzt hast du es wieder getan. Jetzt hast du wieder hier heimlich. Jetzt bist du wieder ausgeflippt. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist der Teufel. Die Bibel bezeichnet ihn als Ankläger der Heiligen. Er möchte dich an deine Vergangenheit erinnern. Aber deine Vergangenheit, der Schuldschein, ist doch ans Kreuz genagelt. Und keiner verurteilt dich mehr. Gott nicht mehr und Jesus nicht. Und das muss als Wahrheit in unsere Herzen kommen. Dass das tatsächlich Realität ist. Dass wir in einem Prozess der Jüngerschaft sind. Und das ist auch gut so. Und dass wir mit Dingen kämpfen. Dass wir unser Fleisch kreuzigen müssen. Lernen, mit unserem Fleisch umzugehen. Dass du ein inneres Kind hast. Dass du eine innere Heilung brauchst. Dass du geprägt wurdest als Kind und Jugendlicher. Und da Dinge verarbeiten musst. Oder dass du vielleicht irgendwann in deinem Leben auch Türen geöffnet hast für dämonische Einflüsse. Und du vielleicht Befreiung brauchst. Das sind alles so Jüngerschaftsprozesse, die wir gehen dürfen. Aber in all diesen Prozessen darf eins nicht passieren, dass er dich anklagt für Dinge, die längst am Kreuz getilgt sind. Amen. Und selbst wenn du heute heimfährst und dann nimmt dir wieder jemand die Vorfahrt und du flippst wieder aus und danach, dann fährst du weiter und denkst, oh, das war jetzt nicht gut. Herr, ich segne ihn, vergib mir bitte. Und dann ist es getilgt. Dann ist es weg. Und das ist das zweite Wunder vom Kreuz. Der Schuldschein, diese Anklage ist weg. Und mir begegnet das einfach so oft auch mit Christen. Und deswegen ist es mir so ein Herzensthema, dass es wirklich reinsinkt heute. Nicht nur die Sünde, sondern auch die Anklage. Und an dem Punkt, wo du dieses Vertrauen hast und zu Gott kommst, Herr, vergib mir, wo ich jetzt hier gerade gesündigt habe. Du hast mir eigentlich schon vergeben, weil du es schon getragen hast. Verzeih mir, ich will nicht mehr zurückschauen. Ich will im Jetzt leben und nach vorne schauen. Die Schrift sagt, dass Gott deine Sünden so weit getrennt hat, wie der Osten vom Westen ist. Denk nicht wie so ein paar kluge Mathematiker, dass wenn du weit genug gehst, der Osten den Westen auf der anderen Seite wieder trifft. Das ist nicht damit gemeint. Aber so weit wie der Osten vom Westen. Wir sind wirklich frei. Jesus hat beides getragen, die Schuld und den damit verbundenen Schuldschein mit der Anklageschrift. Juristisch gesehen bist du vollkommen freigesprochen durch das Blut Jesu. Begnadigt. Deine Todesstrafe hat jemand anders getragen. Alle Beweise deiner Schuldschrift sind sogar ausgelöscht. Und Kerstin sagt das immer so schön. Und dann ist vielleicht Gott mit dir, ach komm jetzt, lass uns doch machen, komm, wir gehen voran. Ja, aber Jesus, du weißt doch, ich mit der Macke, du weißt doch. Und dann steht Jesus, wie, was weiß ich? Ja, du weißt doch, mein Sohn so. Nee, weiß ich nicht mehr. Ist doch ausgelöscht. Ist getilgt. Du bist freigesprochen von aller Sünde und aller Anklage. Ich möchte zum Schluss ein Gebet beten und da einladen, das mitzubeten. Ich würde gerne vorbeten, man kann nachbeten. In dem Gebet geht es darum, Jesus vielleicht ein erstes Mal ganz persönlich anzunehmen. Vielleicht hörst du das erste Mal von der Gnade Jesu, dass er für deine Schuld und Sünde gestorben ist am Kreuz. Dass du es nicht tragen musst, sondern Jesus es für dich getragen hat. Und dass er dadurch eine Brücke zum Vater, zu deinem Schöpfer im Himmel geschlagen hat. Oder vielleicht sind dir auch Dinge bewusst geworden, wo du sagst, da muss ich Gott um Vergebung bitten. Oder vielleicht merkst du auch, dass du weißt, dass Jesus dir vergibt, aber dass diese Anklage dich immer wieder zurückholen will. Dass du doch schuldbeladen durch Leben gehst und du möchtest Jesus heute ganz bewusst sagen, ja, auch diesen Schuldschein, diese Anklage, das akzeptiere ich wirklich, dass Jesus, du das getragen hast. Könnten wir gerne nachbeten. Vater im Himmel, ich weiß, dass ich gesündigt habe.
Vater im Himmel, ich weiß, dass ich gesündigt habe.
Und ich weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche.
Ich weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden brauche.
Ich glaube aber auch, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast.
Ich glaube aber auch, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast.
Und dass du, Jesus, stellvertretend für mich meine Sünde getragen hast.
Dass du, Jesus, stellvertretend für dich meine Sünde getragen hast.
Ich danke dir, Jesus.
Ich danke dir, Jesus.
Dass du den Zorneskelch getrunken hast.
Dass du den Zorneskelch getrunken hast.
Ich danke dir, dass du das Opferlamm bist.
Danke dir, dass du das Opferlamm bist.
Und dass du dein Leben freiwillig zur Verfügung gegeben hast.
Dass du dein Leben freiwillig zur Verfügung gegeben hast.
Ich bitte dich um Vergebung.
Ich bitte dich um Vergebung.
Ich danke dir, dass mir vergeben ist.
Danke dir, dass mir vergeben ist.
Dass dein kostbares Blut mich gereinigt hat.
Dass dein kostbares Blut mich gereinigt hat.
Ich nehme auch im Glauben an, dass Jesus jede Anklage, an das Kreuz genagelt hat. Teufel, du hast kein Anrecht, mich anzuklagen. Weil Jesus den Schuldschein getilgt hat. Ich will nicht länger unter einem Joch leben. Ich bin frei von Schuldgefühlen und Verdammnis. Und durch Jesu Blut kann ich in Autorität sagen. Durch das Blut des Lammes bist du, Teufel, besiegt. Ich lasse mich nicht länger anklagen. Durch Jesu Blut bin ich gereinigt. Ich bin geheiligt und gerechtfertigt. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus sind. Ich bin als geliebtes Kind beim Vater angenommen. Amen. Amen. Am Karfreitag werden wir eine gute Stunde hier sein, um 15 Uhr. Und wir werden ein paar Jünger hier haben und wir werden ein bisschen durch die Vorbereitungen des Abendmahls gehen und auch die Symbolik ganz genau anschauen. Dann werden wir uns gegenseitig das Brot brechen. Da herzliche Einladung zu.